Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Mike Mattes und Selina Stolze und das hier ist Tatsache über Menschen und Morde.
Heute geht's um meine Spezialdisziplin, wenn man so will. Es geht um Cold Cases und wenn ich sage Cold Cases, dann meine ich tatsächlich auch mehrere ungeklärte Mordfälle. Wir sprechen über vier Frauen, die Anfang der 1970er Jahre umgebracht worden sind. Böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich behaupten, kälter geht kaum. Wir reden über die Münsterlandmorde, geschehen in den Jahren 1971 bis 74, also mehr als ein halbes Jahrhundert her.
Und Mike, du hast dich bei Licht ins Dunkel ja schon mal mit diesen Morden und all den Theorien, die sich da drumherum ranken, beschäftigt. Wir gehen natürlich trotzdem gleich noch einmal die Geschehnisse von damals durch. Also für alle, die wie ich jetzt nicht ganz so tief in der Materie stecken wie du. Aber bevor wir das machen, begrüßen wir noch einen Gast bei uns. Heute mit am Tisch Katrin Ostroger. Hallo Kathi.
Hi.
Kathi, du bist Expertin, was die Münsterlandmorde angeht. Warum, wieso, weshalb, reden wir gleich drüber. Aber du bist auch wie Mike und ich Journalistin von Beruf, heute bei Ruhr24 beschäftigt, bist da Ressortleiterin. Wir kennen uns aber schon aus dem Volontariat.
Genau, richtig.
Wir waren gemeinsam in den Fortbildungskursen, aber in unterschiedlichen Sendern beschäftigt. Du warst damals bei Radio RST. Und warum das wichtig ist, in dieser Zeit, in deinem Volontariat, hast du dich eben mit diesen Münsterlandmorden beschäftigt und hast dazu recherchiert. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie das kam?
Gerne. Ja, ich habe mein Volontariat in Rheine bei Radio RST gemacht und meine Chefin kam dann irgendwann auf die Idee, dass das doch ein nettes Projekt eben für diese Ausbildung wäre oder für einen Teil der Ausbildung. Ich habe vorher gerne auch eher so ein bisschen bunte, spaßige Sachen gemacht. Da war das so ein bisschen konträr und ich glaube, sie hat gehofft, dass ich so als junge Frau und vor allem auch als Zugezogene da so ein bisschen einen anderen Blick auf die Geschichte noch haben könnte.
Hatte sie recht?
Ich würde sagen, ja. Also können wir ja später dann noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich bin gespannt.
Alles klar. Dann bevor wir jetzt dann tiefer in das Ganze einsteigen, Mike, würdest du uns mal alle auf denselben Stand bringen, was die Faktenlage angeht?
Ja, wir sprechen, wie gesagt, über die Münsterlandmorde. Das sind vier Frauen, die umgebracht worden sind. Edeltraud van Boxel, 23 Jahre getötet im November 71, Barbara Storm, 20 Jahre alt, im Mai 1972, Marlies Hemmers, 18 Jahre alt, getötet im August 1973 und Erika Kunze, 21 Jahre alt, getötet im Oktober 1974. Wir sehen also, das sind vier Fälle, die zeitlich relativ dicht beieinander liegen, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Ich habe mich da darüber mit der Staatsanwaltschaft in Münster unterhalten. Kathi hat sich außerdem auch mit der Staatsanwaltschaft in Osnabrück unterhalten. Die wollte mir damals kein Interview geben. Von daher da auch nochmal jede Menge Input, den wir von Kathi kriegen können. Insgesamt lässt sich, glaube ich, sagen, wir haben vier Fälle, die bei zwei unterschiedlichen Staatsanwaltschaften liegen. Das hat letzten Endes mit dem Fundort der Leichen zu tun. Die zeitlich gesehen ersten drei Fälle liegen in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Münster. Der vierte Fall, also der Fall Erika Kunze, das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Da liegt der Fundort nämlich in der Grafschaft Bentheim und die gehört zu Niedersachsen und das ist eben das Gebiet der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Ich habe damals mit Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt über die ersten drei Fälle gesprochen. Ich habe es gesagt, namentlich Edeltraud van Boxel, Barbara Storm, Marlies Hemmers. Der zuständige Staatsanwalt aus Osnabrück, Alexander Retemeyer, hat mir das Interview damals abgelehnt. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir Kathi heute dabei haben. Kathi hat 2019, sie hat es gerade angedeutet, eine Podcast-Reihe über die Münsterlandmorde gemacht und für Radio RST, also das Lokalradio im Kreis Steinfurt, eben mit Retemeyer gesprochen. Interessant fand ich tatsächlich, dass Alexander Retemeyer sich damals eben auch zu den drei Fällen aus Münster geäußert hat. Die liegen nicht in seiner Zuständigkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das interessant? Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt hat mir gegenüber abgelehnt, über den Fall aus Osnabrück zu sprechen. Die Begründung ist gewesen, da hat der Kollege aus Osnabrück die Pressehoheit. Und ich finde, es ist auch absolut sinnvoll, wenn sich Ermittlerinnen, Ermittler zu den Fällen äußern, wo sie sich eben auskennen und zu den Fällen, die sie selbst bearbeiten. Vielleicht einfach mal ein kleines Beispiel direkt hier am Fall, Kati. Oberstaatsanwalt Alexander Rätemeier hat zum Fundort von Barbara Storm im Interview mit dir gesagt, sie sei in Schöppingen im Kreis Coesfeld gefunden worden. Stimmt so natürlich nicht. Schöppingen liegt im Kreis Borken. Das vielleicht einfach mal so zur Richtigstellung. Vielleicht hat der ein oder andere sich damals gedacht, oha, was erzählt er denn da? Also, Edeltraut van Boxel, damit fangen wir an der Stelle vielleicht einfach mal an. 21. November 1971. Das ist ein grauer, relativ regnerischer Novembertag gewesen im Münsterland. Temperaturen, muss man sich vorstellen, so knapp über dem Gefrierpunkt. Ein Wetter letzten Endes, bei dem man wahrscheinlich lieber im Haus bleibt, anstatt irgendwie stundenlang in der Kälte zu stehen. Edeltraut van Boxel hat offensichtlich aber keine Wahl. Sie ist 23 Jahre alt, verdient ihr Geld als Prostituierte und steht dementsprechend regelmäßig bei Wind und Wetter auf dem Straßenstrich am Industrieweg in Münster. Wer jetzt regelmäßig kleinere Konzerte besucht, der kennt vielleicht den Skaters Palace in Münster.
Yes, kenne ich auch.
Ausgezeichnet. Liegt am Dahlweg. Das ist eine Stichstraße vom Industrieweg und da kommt man dann letzten Endes beispielsweise relativ problemlos hin, wenn man über die Umgehungsstraße auf den Industrieweg abfährt. Das vielleicht mal kurz zur Verortung. Kleine Anmerkung dazu noch eben. Die nördliche Ortsumgehung von Münster, die gab es in den 70er Jahren damals noch nicht. Die ist erst nach der Jahrtausendwende gebaut worden. So, zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr steigt Edeltraut van Boxel auf jeden Fall zu einem Mann ins Auto. Zwei Zeuginnen sprechen später von einem hellen VW Käfer. Möglicherweise ist der hellblau gewesen. Lässt sich nicht ganz so sicher sagen, schlicht und ergreifend, weil es damals eben dunkel gewesen ist. Der Industrieweg ist eher schlecht beleuchtet gewesen. Der Fahrer fährt ein paar Meter weiter, hält dann auf einem Parkplatz an. Auch das basiert auf den Aussagen der beiden Zeuginnen. Das sind Arbeitskolleginnen von Edeltraut van Boxel gewesen, die Frauen kennen sich also. Der helle VW Käfer steht dann ungefähr 20 Minuten auf diesem Parkplatz in Sichtweite der Zeuginnen. Edeltraut van Boxel sitzt noch im Auto, als der Fahrer dann wendet und mit relativ hoher Geschwindigkeit an den beiden Kolleginnen vorbeirast und in der Dunkelheit verschwindet. Der Fahrer soll in etwa 23 bis 25 Jahre alt gewesen sein, dunkelblonde Haare gehabt haben und der VW Käfer soll ein F und eine 8 im Kennzeichen gehabt haben. Da sind sich die Zeuginnen damals relativ einig, das hat mir Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt so auch nochmal bestätigt. Das F im Kennzeichen könnte theoretisch der Kreis Warendorf gewesen sein, der liegt direkt neben Münster, die Abkürzung ist WAF. Oder eben Burg Steinfurt liegt nördlich von Münster in Richtung Osnabrück. Die Abkürzung da ist BF. Letzteres ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft Münster wahrscheinlicher. 30 Minuten später nämlich wird dieser helle VW-Käfer nochmal gesehen. Und zwar auf der Bundesstraße 54 zwischen Nienberge und Altenberge. Auch da vielleicht nochmal kurz zur Verortung. Die Fahrtrichtung ist Burg Steinfurt. Nienberge ist so gerade noch Ortsteil von Münster, Altenberge liegt schon im Kreis Steinfurt. Eine Frau ist damals auf der B54 unterwegs und überholt diesen VW-Käfer, schaut nach rechts rüber und sagt dann später, auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen, die zum Fenster gekippt gesessen hätte. Auch das hat mir Martin Botzenhardt so nochmal bestätigt. Die Leiche von Edeltraut van Boxel wird noch am gleichen Abend gefunden, gute 3 Stunden später in etwa, also kurz vor Mitternacht. Da kommt ein Landwirt nach Hause. Der wohnt auf einem Hof in Sellen. Das liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Steinfurt und Ochtrup. Ich habe nochmal nachgeschaut, ungefähr 35 Kilometer nordwestlich von Münster. Und in einem Wald findet er eben die tote Edeltraut van Boxel. Das Waldgebiet liegt in der Nähe der B499 und der B54. Handtasche ist weg und tatsächlich bis heute nicht wieder aufgetaucht. Bei der Obduktion stellt die Rechtsmedizin in Münster später fest, dass Edeltraud von Boxel im 7. Monat schwanger gewesen ist. Das ist allerdings nicht das Einzige, was die Rechtsmedizin in Münster feststellt. Sie stellt außerdem die Todesursache fest. Das ist Erwürgen. Anzeichen für eine Vergewaltigung gibt es nicht. Da stellt sich dann aber zumindest mal die Frage, warum sie mit heruntergezogener Hose gefunden worden ist. Am Knöchel von Edeltraud von Boxel stellt die Rechtsmedizin außerdem Verbrennungen fest. Das könnte dann letzten Endes dafür die Erklärung sein, dass sie eben Kontakt mit der Heizung des Autos gehabt hat, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Damit ist für die Ermittler zumindest mal klar, dass Edeltraud von Boxel zumindest mal bewusstlos gewesen ist, als sie im Auto Richtung Wald bei Sellen gefahren worden ist. Das ist so das, wie ich den Fall Edeltraud von Boxel zusammenfassen würde. Kathi, magst du da noch was ergänzen?
Also ich würde sagen, von der Faktenlage hast du das schon ganz gut erfasst. Was man vielleicht als außenstehende Person nur schwierig verstehen kann, ist nochmal so die lokale Ausgestaltung dieser Region, also zum Beispiel die B54, das ist einfach wie die Lebensader, die von Münster Richtung Steinfurt fließt. Also jeder, der diesen Namen von der Straße hört, kann sofort was damit anfangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele einfach auch so ein emotionaler Anknüpfungspunkt sein wird. Einfach, auch wenn der Fall schon so lange her ist, zu denken, Mensch, das war doch vor unserer Haustür quasi. Genau, zu dem Kennzeichen, das haben meine Recherchen damals auch ergeben. Es wird sich ja später bei den Fällen noch herausstellen, dass es wirklich wahrscheinlicher ist, dass es eben Burg Steinfurt war. Und wenn wir schon bei emotional connecten sind, ich habe damals in Burg Steinfurt gewohnt während meiner Ausbildung beim Radio. Und von daher, für mich dann auch einer der Fälle, die für mich von der Nähe her am nächsten sind, genau.
Hast du dich damals mal mit den Leuten vor Ort unterhalten über den Fall? Und wenn ja, was haben die so gesagt?
Also wir haben natürlich Rückmeldungen bekommen. Also es besteht oder bestand bis 2019. Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich heute genauso sein. Noch einfach ein großes öffentliches Interesse an den Fällen. Und ja, für die Leute im nördlichen Münsterland, ich würde auch sagen, gerade so die Strahlkraft von dem Sender, das geht so über den Kreis Steinfurt hinaus. Das ist wichtig zu verstehen, auch für diese Fälle. Diese Leute leben zwischen NRW und Niedersachsen. Das heißt, für die verläuft diese Bundeslandgrenze nicht. Da gibt es natürlich so lokale Spezialitäten, dann irgendwie die Leute im Tecklenburger Land sind anders als im Emsland und so weiter. Aber ich würde sagen, diese Fälle zeigen ja nochmal deutlich, dass die Menschen im Münsterland und speziell im nördlichen Münsterland da eben eine Verbindung haben, und diese Fälle zeigen das auch. Und ich würde sagen, damals wie heute, die Leute bewegt dieser Fall, diese Fälle, und mir ging es da nicht anders. Also abseits von meiner beruflichen Geschichte jetzt, habe ich mich auch ein bisschen unbehaglich gefühlt auf dem Heimweg, irgendwie diesem Wissen nach, okay, die B54 und Burg Steinfurt, hier ist die Welt noch so ein bisschen in Ordnung. Ja, von wegen, wenn man das jetzt in Betracht zieht.
Es rückt einfach alles näher.
Ja, auf jeden Fall. So kann man das sagen.
Ich bin, bevor wir uns hier getroffen haben zur Aufnahme, tatsächlich noch durch Münster gefahren. Mein Vater wohnt in Münster. Wir haben uns vorher noch mal kurz auf einen Kaffee und auf ein Frühstück getroffen. Und ich bin in unmittelbarer Nähe des Industriewegs vorbeigefahren. Und da ist mir noch mal sehr, sehr bewusst geworden, über was wir hier heute eigentlich sprechen. Und das war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, also ja, es ist nach wie vor ein Thema vor Ort.
Insbesondere ja, weil der Fall nicht geklärt ist oder die Fälle.
Auf jeden Fall.
Also unbehaglich fühlt man sich, glaube ich, immer, wenn Verbrechen sehr nah an einem dran passieren. Aber es ist, glaube ich, nochmal eine andere Qualität, wenn der Täter eben noch nicht gefunden und verurteilt ist.
Auf jeden Fall. Also als ich mir nochmal die Podcast-Folgen angehört habe, habe ich auch immer wieder so dieses Mord verjährt nie im Ohr gehabt. Und ich glaube, darum geht's den Menschen auch. Irgendwie so eine Art Gerechtigkeit auch heute noch erhalten zu können oder zumindest irgendwie ein Wissen darüber, was damals passiert ist.
Ja, und letzten Endes auch einen Teil dazu beitragen zu können, dass diese Opfer nicht in Vergessenheit geraten, ne? Weil, ich meine, ich habe es gesagt, das ist mehr als 50 Jahre her und trotzdem sprechen die Leute heutzutage noch drüber. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man schon nicht in der Lage ist, solche Fälle aufzuklären, dann muss man zumindest mal dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten.
Auf jeden Fall. So würde ich das auch sehen. Und vor allem auch, wenn man denkt, okay, die Welt da ist noch so ein bisschen in Ordnung. Die Menschen sind speziell, es sind viele Menschen, die dort seit Generationen leben. Und gut, ob da immer so alles in Ordnung ist, sei dahingestellt. Aber ich würde sagen, wenn man so als Tagesgast sozusagen durchs nördliche Münsterland fährt, denkt man nicht, oh Mann, da ist vor über 50 Jahren mal so eine schreckliche Mordserie passiert.
Machen wir vielleicht weiter mit dem zweiten Fall in dieser Serie, das Ganze wieder chronologisch. 13. Mai 1972, also knapp 6 Monate nach dem Mord an Edeltraud von Boxel. Da verlässt Barbara Storm ihr Elternhaus. Sie ist 20 Jahre alt, lebt in Schüttorf. Das ist heute eine 13.500 Einwohnerstadt in der Grafschaft Bentheim. Wie gesagt, in Niedersachsen und würde damit zum Gebiet der Staatsanwaltschaft Osnabrück gehören. Warum sie letzten Endes ein Fall für die Staatsanwaltschaft Münster ist, darüber sprechen wir jetzt. Der 13. Mai 72, das ist ein Samstag. Den Abend will Barbara Storm nutzen, um feiern zu gehen. Das macht sie regelmäßig und dementsprechend verabschiedet sie sich gegen 19.30 Uhr in etwa von ihren Eltern und macht sich dann auf den Weg. Ihr Ziel ist die Diskothek Tenne in Rheine, liegt in Nordrhein-Westfalen im Münsterland und damit sind wir dann eben auch schon im Bereich der Staatsanwaltschaft Münster. Mit dem Auto sind es knapp 17 Kilometer, die Strecke fährt sie per Anhalter, auch das macht sie regelmäßig. Es gibt mehrere Zeuginnen und Zeugen, die sagen später aus, dass sie Barbara Storm noch gesehen haben, dass sie da auch noch mit ihr gesprochen haben. Unklar ist allerdings, wo sie die Nacht verbringt. Zu Hause übernachtet sie jedenfalls nicht, auch das ist heute klar. Den Sonntag nutzt sie wieder, um in der Tenne feiern zu gehen und auch da wird sie von mehreren Bekannten gesehen und gesprochen. Einen Tag später, und das finde ich sehr auffällig, ist sie nicht bei der Arbeit. Sie ruft allerdings nachmittags bei ihrer Bank an, um nachzufragen, ob ihr Arbeitgeber das Gehalt schon überwiesen hat. Und dann ist sie abends eben wieder in der Tenne, spricht da mit einem jungen Mann, den kennt er offenbar allerdings niemand, hat möglicherweise auch noch niemand gesehen. Die Beschreibung: in etwa 25 bis 30 Jahre alt, knapp 1,75 groß, schlank, dunkelblonde Haare, kurze Haare. Die hat er zum Mittelscheitel gestylt. Einige Zeugen sprechen von mehreren Narben, die der Mann im Gesicht gehabt haben soll, möglicherweise Akne-Narben. Das kann so gewesen sein, hat mir die Staatsanwaltschaft Münster gesagt, das muss aber nicht so gewesen sein. Mit diesem Mann jedenfalls verlässt Barbara Storm die Tenne in etwa so zwischen 22 und 23 Uhr am Montagabend. Am 17. Mai wird sie tot in einem Wald bei Schöppingen gefunden. Nach der Obduktion steht fest, auch sie ist erwürgt worden. Ein Waldarbeiter sagt später, er sei am 17. Mai in etwa so gegen 20.45 Uhr da am Fundort vorbeigefahren. Da ist er sich sicher, habe die Leiche noch nicht da gelegen. Und den 16. Mai, den schließt er als Ablagetag auch aus, da hätte in der Gegend eine Treibjacht stattgefunden und wenn Barbara Storm da eben schon in diesem Waldgebiet gelegen hätte, dann wäre sie mit Sicherheit auch so gefunden worden. Da ist sich der Zeuge jedenfalls sehr, sehr sicher. Anders als im Fall von Boxel stellen die Rechtsmediziner in Münster allerdings äußere Verletzungen fest. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt hat mir gesagt, das sei stumpfe Gewalt gewesen, also beispielsweise Faustschläge. Auch Barbara Storm wird mit entblößtem Unterleib aufgefunden. Auch sie ist laut Obduktionsbericht nicht vergewaltigt worden. Das ist relativ unüblich und wird von den Ermittlerinnen und Ermittlern bis heute als, ich sag mal, Handschrift des Täters interpretiert. Bei Barbara Storm fehlt auch die Handtasche und außerdem fehlt ein Schuh bis heute. Eine Sache noch, die im Nachhinein möglicherweise noch wichtig werden könnte, denn unter den Fingernägeln von Barbara Storm findet die Polizei DNA-Material, das wird dem Täter zugeordnet. Das wird 2016 in die DAD, die DNA-Analysedatei, eingespeist. Bis heute gibt's da allerdings keinen Treffer.
Was ja dann darauf hindeutet, dass dieser Täter ja entweder nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, also dass es jetzt keine Verbrechen gab, wo er seine DNA gelassen hätte, Einbrüche oder ähnliches oder andere Gewaltdelikte, oder er ist vielleicht vorher schon mal auffällig gewesen, als es sowas wie DNA-Sicherungen etc. noch gar nicht gab.
Ja, dazu muss man vielleicht einordnen, die DAD gibt's seit Ende der 1990er Jahre.
Darauf wollte ich hinaus, weil die DNA-Analyse, die gibt es in Deutschland ja erst seit Ende der 80er Jahre. Ich glaube, in anderen Ländern, ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchen, waren es 1, 2, 3 Jahre vorher schon, aber in Deutschland wurde das tatsächlich erst später angewandt oder auch anerkannt. Insofern fallen diese Taten ja auch tatsächlich in eine Zeit, in der es sowas wie eine DNA-Analyse überhaupt noch gar nicht gab. Und dass die Ermittler überhaupt diese Spuren gesichert haben, das ist ja ein Glücksfall.
Absolut. Das war damals mehr oder weniger überhaupt gar nicht beabsichtigt. Damals ging es mehr um Faserspuren. Da sind die Opfer halt mit Folie abgeklebt worden, in der Hoffnung, dass man letzten Endes einfach Faserspuren findet und da möglicherweise dann später irgendwie einen Täter mit überführen kann. Heute weiß man, dass man damit eben auch Hautschuppen sichern konnte und die helfen da natürlich bei. Vielleicht noch kurz ein bisschen Klugscheißerwissen. Colin Pitchfork ist 1988 der erste Mensch gewesen, der anhand von DNA-Beweisen rechtskräftig verurteilt worden ist. Das ist ein Fall aus England gewesen.
Bei Barbara Storm, wenn ich mal einlenken darf an der Stelle, war ja jetzt aber das Besondere, dass eben auch die Fingernägel gesichert wurden. Mir wurde damals von der Staatsanwaltschaft gesagt, dass man das gemacht hat bei einigen ermordeten Menschen. Und so konnte dann, ich meine, am Mittelfinger, korrigiert mich gerne,
ist richtig.
Konnte dann eben DNA gesichert werden.
Da sprechen wir später vielleicht nochmal ein kleines bisschen konkreter drüber. Ich würde vielleicht einfach mal weitermachen mit dem dritten Mordopfer. Das ist die 18-jährige Schülerin Marlies Hemmers. Die wird am 6. August 1973 in etwa so gegen 7 Uhr morgens zum letzten Mal lebend gesehen. Sie steht damals in der sogenannten Franzosenschlucht bei Bad Bentheim. Sie will mit ihrem Freund nach Wien trampen. Der Plan geht aber überhaupt nicht auf. Offensichtlich will keiner die beiden mitnehmen. Dementsprechend brauchen sie einen neuen Plan. Und der sieht dann so aus, dass die beiden sich aufteilen. Sie sind der Meinung, wenn sie getrennt fahren, ist die Chance größer, mitgenommen zu werden. Der Plan: bis Düsseldorf wollen sie einzeln trampen, wollen sich dann da im Laufe des Nachmittags möglicherweise an der Kunsthalle treffen und von da aus dann zusammen weiterreisen. Die Entfernung zwischen Bad Bentheim und Düsseldorf, das habe ich mal nachgeschaut, sind Luftlinien etwa 120 Kilometer. Mit dem Auto sind es heute in etwa 135. Ich kann nicht genau sagen, ob die Straßenführung damals anders gewesen ist und ob die Kilometeranzahl mit dem Auto damals möglicherweise länger gewesen ist. Quintessenz der Geschichte ist auf jeden Fall, Marlies Hemmers kommt in Düsseldorf aber überhaupt gar nicht an. Ihr Freund steht an diesem Montagmorgen am Ortsausgang von Ochtrup. Er ist der, der als erstes mitgenommen wird. Ochtrup, vielleicht zur Verortung, liegt im Kreis Steinfurt. Von Bad Bentheim aus sind es in etwa 15 Kilometer. Rund eine Stunde, nachdem er sich von Marlies Hemmers verabschiedet hat, steht er eben immer noch da am Ortsausgang Ochtrup. Er versucht nach eigener Aussage, ein Auto mit ausländischem Kennzeichen anzuhalten. Er sieht dann allerdings plötzlich, dass seine Freundin auf dem Beifahrersitz sitzt. Er winkt aufgeregt, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Sie reagiert aber überhaupt gar nicht und auch der Fahrer macht überhaupt keine Anstalten anzuhalten. Stattdessen rast der Wagen dann mit dem unbekannten Fahrer und mit Marlies Hemmers auf dem Beifahrersitz auf und davon. Am Nachmittag hat's der Freund dann letzten Endes bis zur Kunsthalle nach Düsseldorf geschafft. Da wartet und wartet und wartet er und wird wahrscheinlich einfach mit der Zeit immer unruhiger. Marlies Hemmers kommt nämlich nicht. Was er wahrscheinlich noch nicht ahnt, dass seine Freundin zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon tot ist. 7 Stunden steht er also in etwa vor der Kunsthalle in Düsseldorf. Ich glaube, dadurch lebt man so ziemlich alle Gefühlslagen.
Das wird vermutlich so gewesen sein, auf jeden Fall. Und ich denke auch in dem Moment in Ochtrup, als er die Freundin schon hat vorbeifahren sehen, da werden schon auch erste Gefühle aufgekommen sein. Warum guckt die nicht? Was ist mit ihr? Ich nehme mal an, auch wenn Trampen damals noch mehr verbreitet war als heute vielleicht, wird den beiden ja auch bewusst gewesen sein, dass da eben Gefahren mit verbunden sind.
Ja, das ist mal sicher. Ihr Freund hält es dann letzten Endes nicht mehr aus. Er geht zur Polizei und schildert der Polizei, was da passiert ist. Und gleichzeitig meldet er Marlies Hemmers als vermisst. Die Polizei nimmt daraufhin dann eben die Ermittlungen auf, weiß aber natürlich überhaupt gar nicht so richtig, wo sie anfangen und wo sie aufhören soll. Ich meine, zwischen Ochtrup und zwischen Düsseldorf, da liegt eine Fahrtstrecke von mehr als 100 Kilometern. Der Wagen könnte überall abgebogen sein und dementsprechend bleibt dann eben auch die Suche erfolglos. Zwei Tage vor Weihnachten 1973 wird dann eine Leiche im Meerfelder Bruch bei Dülmen im Kreis Coesfeld gefunden. Die ist stark verwest und zunächst ist einfach überhaupt nicht klar, wer die Tote ist. Heißt also, ist es zumindest mal fraglich, ob Freund und ob Familie vor Weihnachten schon gesagt worden ist, dass es sich bei der Toten aus dem Meerfelder Bruch eben um die 18-jährige Schülerin gehandelt hat. Ich muss dazu sagen, das ist so für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Die Leiche ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand gewesen. Die Todesursache kann auch nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Und wenn Marlies Hemmers eben nicht anhand der persönlichen Gegenstände am Fundort oder anhand der Kleidung identifiziert worden ist, dann könnte es tatsächlich Wochen gedauert haben, bis die Identität der Toten feststand.
Auf jeden Fall. Und der Meerfelder Bruch, ich sag mal so, alleine, dass sie monatelang nicht gefunden wurde, zeigt ja schon, wie einsam das dort gelegen ist. Und ich kann das auch nur bestätigen. Also es ist im Ende ein Naturschutzgebiet und sie wird da wahrscheinlich, so wie man ja jetzt auch annimmt, viele Monate einfach ungesehen gelegen haben.
Ich habe zum Anfang meiner Radiolaufbahn Praktikum bei Radio Kiepenkerl gemacht. Das ist der Lokalsender im Kreis Coesfeld. Und Meerfelder Bruch ist da natürlich bekannt. Du hast es gerade schon beschrieben. Das ist eine doch sehr abgelegene Region, wo du einfach auch wahrscheinlich nicht so einfach gefunden wirst. Und genau so ist es ja eben in diesem Fall auch gewesen. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Meerfelder Bruch bei Dülmen liegt in etwa 60, 70 Kilometer von Bad Bentheim entfernt. Ich habe es gesagt, Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden, einfach weil die Leiche da schon seit 4,5 Monaten liegt. Und eben auch ein Sexualdelikt kann an der Stelle nicht mehr nachgewiesen werden. Anders als bei Edeltraut von Boxl und Barbara Storm wird allerdings Gepäck neben ihr gefunden. Es fehlen letzten Endes nur ihr Pass und ihr Jugendherbergsausweis.
Und ich meine, sie wäre doch auch, soweit man das zu dem Zeitpunkt noch sagen konnte, bekleidet gewesen. Zumindest meine ich, dass das meine Recherchen von damals ergeben hätten.
Ich kann zumindest sagen, Edeltraut von Boxl ist ohne Unterbekleidung aufgefunden worden, Barbara Storm auch. Und im Fall Erika Kunze müsste das auch gewesen sein, genau. Aber explizit von diesem Fall hat Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt eben nicht gesprochen. Das heißt, ich bin komplett bei dir. Das kann gut so gewesen sein, ja. Magst du noch was ergänzen?
An der Stelle eigentlich nicht wirklich, außer dass es natürlich im Rahmen dieser Fälle schon etwas Besonderes ist, dass die Dame so spät gefunden wurde und deshalb wahrscheinlich auch ganz besonders schrecklich nochmal für die Familie, diese ganzen Monate der Ungewissheit dahinter und die Situation mit ihrem Freund, der jetzt sie ja nun mal auch noch vorbeifahren sehen hat. Und dann dieser Auffundort, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesem eigentlich wunderschönen Naturschutzgebiet. Ich meine, das eint die Fälle ja alle, dass es eigentlich sehr entlegene Orte sind, die man eher vom Sonntagsausflug kennt, als eben von so einem schlimmen Fall.
Absolut. Sprechen wir über das vierte und letzte Opfer der Münsterland-Morde. Das ist die 22-jährige Erika Kunze, studiert an der Pädagogischen Hochschule in Münster, hat gerade eine Zwischenprüfung mit einer 2 bestanden und will jetzt nach Hause zu ihren Eltern nach Nordhorn. Auch das liegt in Niedersachsen und ist damit im Gebiet der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Warum sie letzten Endes eben auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft Osnabrück ist, darüber sprechen wir jetzt. Gegen 13 Uhr in etwa ruft sie ihre Mutter aus einer öffentlichen Telefonzelle an. Sie erzählt ihr eben von dieser Prüfung, dass sie die Prüfung bestanden hat, dass das eine 2 gewesen ist, dass sie sich darüber wahnsinnig gefreut hat und dass sie jetzt nach Hause will. Erika kündigt sich für den Abend an, will in etwa so gegen 17.30 Uhr roundabout zu Hause sein. Vorher muss sie allerdings noch mal kurz in die Bücherei. Da startet sie gegen 15 Uhr an diesem Dienstag. Es ist der 22. Oktober, das sollte ich vielleicht dazu sagen, 1974. Also in etwa, ja, 3 Jahre nach dem ersten Mord an Edeltraud von Boxel. Erika Kunze steht an der Steinfurter Straße in Münster. Auch das ist bekannt. Sie will nach Hause trampen. Macht sie auch nicht zum ersten Mal. Das macht sie mehrmals pro Woche möglicherweise zwischen Münster und Nordhorn hin und her. Dazwischen liegen 60, 70 Kilometer, also zwischen Münster und Nordhorn, in etwa eine Stunde mit dem Auto. Eine Sekretärin sitzt damals im Büro auf der anderen Straßenseite. Das ist so die letzte, die Studentin lebend sieht. Beobachtet nach eigenen Angaben, wie Erika Kunze mit einem Autofahrer spricht, dann allerdings nicht einsteigt. Wann Erika Kunze mitgenommen wird, vor allem von wem, das kann die Sekretärin damals nicht sagen. Erika Kunze, das können wir sagen, kommt an diesem Abend nicht zu Hause an. Es ist in etwa 18 Uhr, als ein Autofahrer im Samarod, das liegt in der Grafschaft Bentheim, unterwegs ist, fährt er auf einer relativ schmalen Waldstraße hinter einem langsam fahrenden Mercedes mit Burgsteinfurter Kennzeichen, sagt er. Auf dem Beifahrersitz, so sagt er, sitzt eine Frau. Der Mercedes-Fahrer sucht offenbar irgendwie ja immer wieder eine Zufahrt zu diesem Wald. Diese Beobachtung schätzt die Polizei übrigens später als sehr, sehr wichtig ein. Auch das muss ich dazu sagen. Und der Fahrer biegt an einem Forstweg dann eben in den Wald. Ein paar Meter weiter wird die tote Erika Kunze eine Woche später in etwa gefunden. Bei Erika Kunze fehlt eine Handtasche, mehrere Ausweise drin, Schlüsselbund, Karte für die Bibliothek. Außerdem ist eine Plastiktasche weg, da ist ein Pädagogiklehrbuch drin gewesen, auch das ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Anders als bei allen anderen 3 Mordfällen, die zu den Münsterland-Morden gezählt werden, ist allerdings gegen Erika Kunze ganz, ganz, ganz brutal, ganz massiv angegangen worden. Die 22-Jährige hat massive Schädel- und Hirnverletzungen. Das kann später bei der Obduktion festgestellt werden. Und das ist dann eben auch die Todesursache. Der Täter hat sie anscheinend noch gewürgt, wobei das schon eben nicht mehr todesursächlich gewesen ist, wenn man das so sagen kann. Kathi, magst du noch was ergänzen? Du bist diejenige gewesen, die mit Alexander Rätemeier gesprochen hat. Was hat er dazu gesagt?
Also die massive Gewalteinwirkung, das ist mir auf jeden Fall auch noch aus meinen Notizen hier sehr präsent, dass man da, wenn man diese These aufstellen mag, wirklich vom ersten bis zum letzten Fall die Gewalt immer mehr zugenommen hat und am Ende anscheinend wirklich doch sehr massiv gegen Erika Kunze sich gerichtet hat. Diese Beobachtung des Wagens auf der Straße zwischen Schüttorf und Salzbergen vermutlich, da geht man davon aus, zumindest laut meinen Recherchen von damals, dass sie da vermutlich schon mindestens mal bewusstlos war. Wenn sie nicht sogar schon verstorben war, das kann man ja jetzt leider nicht richtig rekonstruieren. Zumindest wird sie nicht bei Bewusstsein gewesen sein und das deckt sich ja auch mit der Annahme, dass eben im Vorhinein Gewalt gegen sie angewandt wurde und sie schlussendlich dann noch gewürgt wurde. Genau. Ansonsten, so ähnlich wie bei allen anderen Fällen, doch sehr mysteriös, dass es eben sehr wenig Hinweise gibt. Oder eben der Tatsache geschuldet, dass es eben noch eine andere Zeit war und man vielleicht nicht so allumfänglich Hinweise gesammelt hat. Oder sie die Zeit nicht überstanden haben.
Die Polizei in Münster und in Osnabrück hat damals jedenfalls so ziemlich alles mitgenommen, was irgendwie möglich gewesen ist. Der Fall bzw. die Serie ist mehrfach bei Aktenzeichen XY gelaufen. Da hat mir Martin Botzenhardt gesagt, auch da hätte es mehrere Hinweise gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es sogar eine Exhumierung gegeben im Nachhinein, um einfach abzugleichen, ob da ein möglicher Tatverdächtiger der Täter sein könnte. Das Ergebnis war negativ, zeigt aber letzten Endes einfach, dass man da wirklich alle Register gezogen hat, um irgendwie noch an Hinweise zu kommen, um abzugleichen. Ja, ist der Mann, der da möglicherweise in Frage kommt, eben auch unser Täter oder nicht?
Man muss dazu natürlich sagen, dieser Begriff Münsterlandmorde, das wurde mir damals von der Staatsanwaltschaft im Prinzip von beiden Seiten auch bestätigt, der wurde ja nachträglich medial hinzugefügt und man fasst heute diese vier Fälle zusammen. Ob sie nun wirklich alle vom selben Täter herbeigeführt wurden, das nimmt man heute so an. Ganz sicher wissen tut man es nicht.
Meiner Erfahrung nach halten sich Ermittler mit so einer Einordnung, Serientäter oder vielleicht doch mehrere verschiedene Täter, oft lange zurück. Ist ja auch eine schwierige und heikle Frage. Außer natürlich, es gibt ganz klare Beweise, ne? Also wie zum Beispiel dieselbe DNA an mehreren Tatorten. Wenn Polizei und Staatsanwaltschaft aber zu früh sagen, das hängt alles zusammen, dann legen sie sich ja auch ein Stück weit in den Ermittlungen fest. Und dann kann es auch passieren, dass andere Hinweise übersehen werden oder die Ermittlungen in eine völlig falsche Richtung gehen. Außerdem, wenn öffentlich von einem Serientäter die Rede ist, dann sorgt das für große Verunsicherung in der Bevölkerung ganz häufig. Angst. Und eben auch gleichzeitig für enormen Druck auf die Ermittler, schnell Ergebnisse liefern zu müssen.
Bevor da letzten Endes möglicherweise die nächste Tat passiert, klar.
Richtig. Und dazu kommt dann noch solche Muster, die man ja voraussetzt bei Serientaten oder die man beobachtet. Solche Muster können ja manchmal eindeutiger wirken, als sie es dann tatsächlich sind. Also es kann Ähnlichkeiten geben und trotzdem sind es verschiedene Täter. Und umgekehrt, das Vorgehen verändert sich ja auch manchmal und es ist trotzdem derselbe Täter. Zum Beispiel eine Veränderung in der Tatausübung. Es wird immer brutaler.
Oder er wird risikobereiter.
Er mordet plötzlich anders.
Ja.
Solche Dinge. Das sind alles Schwierigkeiten, die sich die Ermittler wirklich genau überlegen müssen, bevor sie öffentlich bekannt geben, einen Serientäter zu suchen.
Ja, absolut richtig. So, und das wäre jetzt in diesem Fall tatsächlich auch die konkrete Frage, was spricht für einen Serientäter und was spricht gegen einen Serientäter hier im konkreten Fall der Münsterlandmorde?
Naja, also in diesem Fall sind es ja nicht die ganz eindeutigen konkreten Beweise, wie jetzt zum Beispiel DNA an jedem Tatort. Wir haben ja eine DNA-Spur, aber an den anderen Tatorten keine vergleichbare. Das heißt, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Aber die Taten wurden alle in derselben Region begangen. Mhm. Es gibt Hinweise auf ein ähnliches Vorgehen, also im Ablauf der Taten. Mhm. Teilweise ähneln sich die Opfer auch sehr. Alter, Geschlecht.
Aussehen teilweise sogar.
Ja, und genau solche Sachen sind natürlich dann relevant, um da einen Zusammenhang, ne, zumindest mal zu vermuten. Aber die Frage ist ja, reichen solche Parallelen dann aus oder eben nicht?
Absolut, ja klar.
Naja, und was man sich natürlich auch nochmal anschauen kann als Ermittler, manche Serientäter nehmen ja ganz gerne Trophäen mit.
Es kann ja letzten Endes auch einfach sein, in 3 Fällen von 4 ist es der Fall gewesen, dass Handtaschen weg waren. Da können natürlich auch beispielsweise Ausweisdokumente drin sein. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Trophäe sein. Es kann auch einfach sein, dass der Täter dafür sorgen wollte, dass das Opfer, wenn es denn gefunden wird, nicht gleich identifiziert werden kann.
Aber zumindest so einen Gedanken habe ich damals auch dran verschwendet, weil eben diese 4 Fälle eint, dass, also ich meine zumindest bei 3 von 4, wenn nicht sogar von 4 von 4, sind ja mehrere Sachen verschwunden. Nicht nur das Ausweisdokument, sondern auch Dinge außerhalb von irgendwelchen Handtaschen oder so. Ich glaube, einmal war es noch ein Schuh, dann irgendwie ein Lernbuch. Gut, wenn die Dinge nicht unterwegs abhanden gekommen sind, ganz ehrlich, was will so ein Täter, wenn nicht als Trophäe mit so einem Buch zum Beispiel?
Ja. Also die Staatsanwaltschaft Münster hat mir mehrere Dinge aufgezählt, die einfach für einen Serienzusammenhang sprechen. Das ist einfach mal der enge zeitliche Abstand. Wir sprechen hier vom November 71 bis Oktober 74. Dann sind es klar ausschließlich Frauen, das liegt auf der Hand. Die Frauen sind in etwa gleich alt. Marlies Hemmers mit 18 Jahren die jüngste, Edeltraut von Boxel mit 23 Jahren die älteste. Drei der vier Frauen sind als Anhalterinnen unterwegs gewesen. Eine stand als Prostituierte an der Straße, ist also auch eher geneigt, in Autos einzusteigen. Ablageorte habt ihr gerade schon gesagt, in allen Fällen ähnlich. Abgelegene Waldstücke oder andere abgelegene Gebiete, die man eben nicht so leicht findet. Allerdings lagen da eben auch alle Fundorte in der Nähe von relativ viel befahrenen Straßen. Das haben wir in den ersten beiden Fällen, glaube ich, schon relativ deutlich rausgearbeitet. Das lässt natürlich aber auch einfach Rückschlüsse darauf zu, dass der Täter sich möglicherweise in der Region ausgekannt haben könnte und dass er nach dem Ablegen der Leiche möglicherweise einfach auch schnell wieder verschwunden sein wollte, um eben nicht erkannt zu werden. Tatbegehung, habt ihr auch gerade schon gesagt, bei allen vier Frauen ähnlich gewesen, soweit das jedenfalls noch festgestellt werden konnte. Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Täter die Frauen in allen vier Fällen nicht vergewaltigt hat. Wie gesagt, Marlies Hemmers müssen wir immer ausklammern, weil da eben das nicht mehr festgestellt werden konnte. Eine sexuelle Komponente gibt's allerdings doch. Edeltraut von Boxel, Barbara Storm sind mit Sicherheit mit entblößtem Unterkörper gefunden worden. Das hat mir Martin Botzenhardt so bestätigt. Bei Marlies Hemmers, wie gesagt, ließ sich das nicht eindeutig feststellen. Liegt aber auch einfach möglicherweise daran, dass sie 4,5 Monate der Witterung ausgesetzt gewesen ist. Und bei Erika Kunze, auch das habe ich gerade schon kurz gesagt, soll das wohl auch der Fall gewesen sein. Da liegt die Akte allerdings, ja wie gesagt, bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück.
Das wurde mir aber damals auch so bestätigt, also dass diese sexuelle Komponente, dass man da von beiden Staatsanwaltschaften von ausgeht, dass sie trotzdem ein zentrales Element gewesen sein werden, auf welche Weise auch immer.
Dann sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber, was spricht aus eurer Sicht gegen eine Tatserie?
Gut, also die räumliche Nähe ist nicht abzustreiten. Dennoch liegen da immer auch einige Kilometer dazwischen. Das ist natürlich, wenn man die Region kennt, einfach so. Es ist eine ländliche Gegend. Da gibt es auch mal Bauerschaften dazwischen oder einfach Streckenabschnitte, wo nicht viel ist, außer irgendwelche Felder. Aber das wäre jetzt natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, der Täter hat sich schon auf verhältnismäßig größeren Strecken hin und her bewegt. Das passierte jetzt nicht alles nur in zum Beispiel Burg Steinfurt oder so.
Wir haben drei verschiedene Autos in vier verschiedenen Fällen. Also im Fall Barbara Storm kann man halt nicht sagen, ob sie in ein Auto gestiegen ist, in welches Auto sie möglicherweise gestiegen ist, weil man da eben nicht gesehen hat, wie sie aus der Tenne weggefahren ist. Ansonsten haben wir allerdings den hellen VW Käfer. Wir haben ein Auto mit schwarzem ausländischem Kennzeichen, im Fall Marlies Hemmers. Da geht die Polizei davon aus, dass das möglicherweise ein niederländisches Kennzeichen gewesen ist. Die Niederlande haben damals in den 70ern schwarze Kennzeichen gehabt. Und dann haben wir eben im letzten Fall diesen Mercedes, der da in den Waldweg eingebogen ist. Also wir haben vier Fälle, bei denen wir drei verschiedene Autos gehabt haben. Das muss nicht unbedingt gegen eine Tat sprechen, hat mir Martin Botzenhardt gesagt. Das kann auch einfach daran gelegen haben, dass der Täter möglicherweise Zugriff auf mehrere Autos gehabt hat, dass er möglicherweise auch das ist eine Theorie, Teil der amerikanischen Streitkräfte gewesen sein könnte. Auch eine gängige Theorie.
Was ja auch, das ist eine Frage, die mich die ganze Zeit ein bisschen umgetrieben hat. Die Serie ist ja, wenn man sie als Serie betrachten möchte, nach 4 Jahren abgebrochen. Also danach gab es ja keinen Fall mehr, der ein ähnliches Muster aufweist oder in irgendeiner Weise damit in Verbindung gebracht werden könnte. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Gerade bei Serientätern, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass sie so schnell nicht aufhören. Und da ist die Theorie mit, es könnte ein Soldat gewesen sein oder vielleicht auch ein Student, der dann weggezogen ist zum Beispiel, könnte dann schon Sinn ergeben.
Was auffällig ist, ist, dass wir im Raum Heidelberg ein paar Jahre später auch eine ähnliche Mordserie haben. Da ist allerdings mit noch krasserer Brutalität gegen die Opfer vorgegangen worden. Jetzt haben wir die Rhein-Neckar-Region auch als ehemaligen Standort der amerikanischen Armee. Das ist eine Übereinstimmung. Wir haben allerdings auch Raum Heidelberg. Auch da ranken sich Theorien drum. Ein gewisser Kurt Werner Wichmann, der mutmaßliche Göhrde-Mörder, könnte dafür verantwortlich gewesen sein. Da ist es so, ich habe vorhin noch mal mit der Polizeidirektion in Lüneburg gesprochen. Die hat ja damals eine Clearingstelle für die Göhrde-Morde eingerichtet. Da sind einfach alle Informationen, die man eben über die Göhrde-Morde hatte, zusammengetragen worden und Polizeidirektionen und Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt worden. Seit 2018, so sagte mir die PD Lüneburg vorhin, ist es so gewesen, dass die DNA von Kurt Werner Wichmann in der DAD ist. 2016 haben wir ja letzten Endes zumindest mal im Fall Barbara Storm die Täter-DNA, die seitdem in der DAD ist. Und wenn ich jetzt einfach mal voraussetze, dass die Staatsanwaltschaft Münster gesagt hat, wir gleichen das Ganze ab, dann gäbe es in diesem Fall keinen Treffer und das würde gegen Kurt Werner Wichmann sprechen.
Was damals auch aufkam noch in meinen Recherchen war, dass Aktenzeichen XY ja doch ein Bestandteil auch der versuchten Aufklärungsmöglichkeiten war und dass womöglich einfach der Täter so ein bisschen kalte Füße gekriegt hat und dachte, er zieht jetzt um nach Heidelberg oder wo auch immer hin, weil er eben in dieser Region dann, ja, ihm die ganzen Sachen ein bisschen zu nahe kamen. Ob das jetzt nun so gewesen sein könnte, weiß man nicht, ist jetzt auch ein bisschen eigene Theorie, aber die Staatsanwaltschaft hatte das damals zumindest auch in den Raum geworfen.
Ja, und um das Ganze nochmal abzurunden, was natürlich auch sein kann, ist, dass er tot ist.
Absolut, klar. Das ist natürlich immer eine Option. Wenn der Täter tot ist, dann begeht er keine weiteren Taten, liegt auf der Hand, ja. Und dann endet eben so eine Serie auch mal relativ abrupt.
Jetzt ist das Ganze ja schon über 50 Jahre her. Ihr beiden habt mit den Ermittlern gesprochen. Haben die überhaupt noch irgendeine Hoffnung, einen oder gesetzt im Fall, mehrere Täter zu finden?
Also damals, 2019, hieß es, die Akten sind offen. Also sie sind weiter am Suchen in dem Sinne, aber sie liegen eben kalt da. Das heißt, es gab keine Hinweise, keine aktuellen Hinweise. Als ich dann diesen Podcast veröffentlicht habe, haben wir natürlich mitbekommen, dass das Interesse in der Region weiter groß war. Später gab es dann auch nochmal einen kleinen Spielfilm aus der Region. Da hat es dann auch nochmal eine forensische Linguistin gegeben, die da Recherchen investiert hat. Wie jetzt der ganz aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Damals, 2019, hieß es eben, es kommen im Prinzip keine Hinweise mehr rein, aber man hofft natürlich immer noch, Gerechtigkeit für diese Opfer zu finden. Und das möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, dass es eben alles vier junge Frauen waren, die, zumindest ist so der Ermittlungsstand, phänotypisch sich ähnlich sahen. Das heißt, auch einfach aufgrund ihres Frauseins getötet wurden vermutlich.
Ich würde es auch als klaren Femizid in jedem Fall einordnen, vollkommen klar. Also bei einer Prostituierten liegt das Ganze, glaube ich, auf der Hand. Anhaltermorde sind natürlich, also die meisten Opfer, die beim Trampen ums Leben gekommen sind, ja, sind Frauen. Punkt. Was ich noch dazu beitragen kann, die Staatsanwaltschaft Münster hat mir das so eben bestätigt. Immer dann, wenn neue Hinweise reinkommen, geht man dem natürlich auch nach. Wird immer weniger und weniger und weniger, aber sollte es irgendwelche berechtigten Annahmen geben, irgendwas, wo man sagt, naja, das könnte vielleicht noch, dann wird das Ganze sofort wieder aufgenommen. Und man muss natürlich auch sagen, die Die Kriminaltechnik wird einfach immer besser, wenn ich mir anschaue, was sich in den letzten 10 Jahren allein entwickelt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Das bekomme ich immer wieder mit, wenn ich mit Mordermittlerinnen und Mordermittlern spreche. Da sind teilweise Dinge möglich, die vor 10 Jahren, 15 Jahren noch absolut undenkbar gewesen sind. Und von daher ist das natürlich auch eine Hoffnung der Polizei und der Staatsanwaltschaft, dass sich da irgendwie noch was tut, wo man dann möglicherweise doch noch nach mehr als 50 Jahren zumindest sagen kann, hier haben wir einen Tatverdächtigen, dem Ganzen gehen wir nach, um einfach zu gucken, ob es sich dabei um den Täter handelt oder eben nicht.
Ja, und das klingt gar nicht mal so arg unmöglich, auch wenn 50 Jahre so viel sind. Aber man muss ja nur in die letzten 1, 2 Jahre, 3 Jahre hier gucken. Auch hier im Ruhrgebiet zum Beispiel. Ich lebe ja im Ruhrgebiet. Da wurden, ich glaube, 3, 4, 5 Fälle, die über 30 Jahre her waren, gelöst. Der Täter wurde jetzt dann verurteilt. Und das ist schon irre.
Liegt letzten Endes auch einfach an der Arbeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen, ne? Das muss man ganz klar so sagen. Die BAO Cold Cases, vielleicht können wir da an anderer Stelle nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Unbedingt.
Das ist ein absolutes Vorzeigeprojekt, wenn es darum geht, wie man Cold Cases behandelt. Und die Früchte trägt die Polizei und logischerweise auch die Staatsanwaltschaft jetzt momentan, weil alleine in den letzten 2 Jahren einfach, du hast es gerade gesagt, Selina, einfach wahnsinnig viele Fälle geklärt worden sind, die jahrzehntelang einfach ungelöst gewesen sind.
Und was mir zumindest damals noch gesagt wurde, das spielt jetzt vielleicht auch wieder eher auf der emotionalen Schiene, aber es könnte ja jemanden geben, der vielleicht all die Jahre geschwiegen hat und aus welchem Grund auch immer nun bereit ist zu sprechen oder einen Hinweis, den er vorher extra zurückgehalten hat, eben doch auszugeben oder vielleicht einfach durch einen Zufall zu bemerken, Mensch, damals war ich genau zu dem Zeitpunkt vor Ort und stimmt, da ist so ein VW-Käfer vorbeigefahren, auch in dem Fall gerne bei den zuständigen Ermittlern melden.
Gibt es noch irgendetwas zu sagen?
Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Also ich muss sagen, für mich auch heute noch fühle ich mich irgendwie mit dieser ja emotional doch sehr aufgeladenen Reihe verbunden in dem Sinne, als dass ich zu dem Zeitpunkt auch eine junge Frau war, diese Region auf eine ganz bestimmte Weise begrüßt. Auf der einen Seite ist da dieses heimelige Gefühl. Die Leute leben da eben seit Generationen und seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sie auch dieser Fall. Und auf der anderen Seite ist da auch so ein bisschen Platz für Geheimnisse, würde ich mal sagen, einfach aufgrund der Größen der ländlichen Weite, würde ich mal so zusammenfassen. Viele Naturschutzgebiete, viele Wälder. Wer weiß, was da noch so für Geheimnisse liegen, im Guten wie im Schlechten.
Also möglicherweise wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Münsterlandmorde sprechen. Wer weiß, vielleicht tut sich ja doch noch irgendwas und wir können eine weitere Folge Tatsache dazu produzieren.
Wäre zumindest zu hoffen, klar.
Ich würde es mir als Gerechtigkeit für die Opfer auf jeden Fall wünschen, dass dann eben doch irgendwann mal Licht ins Dunkle kommt.
Wunderschönes Stichwort. Den Ball muss ich an der Stelle aufnehmen. Das ist letzten Endes auch einfach der Grund, warum mir Cold Cases so wahnsinnig wichtig sind. Wir sprechen hier einfach immer über Menschen, denen keine Gerechtigkeit widerfahren ist, wo Taten einfach Jahre und Jahrzehnte nicht gesühnt worden sind, wo Täter noch frei rumlaufen, wo Angehörige Fragen haben, mehr Fragen als Antworten, wo es einfach, und diese schreiende Ungerechtigkeit, das ist für mich einfach so der Grund, warum ich gesagt habe, ich als Journalist habe halt die Möglichkeit, da mit Ermittlerinnen und Ermittlern drüber zu sprechen. Und ja, da führt für mich einfach auch kein Weg dran vorbei. Punkt.
Und wer die Folgen noch nicht gehört hat, also Licht ins Dunkel, Mikes anderer Podcast, da gibt es in komprimierter Form im Grunde alle Fakten zu den Münsterlandmorden nochmal. 2 Folgen sind das. Wer die noch nicht gehört hat oder jetzt gerne nochmal auffrischen möchte, unbedingt da mal reinhören. Da erzählt Mike euch das alles nochmal.
Ja, eingebettet letzten Endes mit O-Tönen unter anderem von Martin Botzenhardt, Oberstaatsanwalt in Münster. Genau, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
Und wenn wir schon mal dabei sind, Kathi, dein Podcast ist auch immer noch abrufbar, richtig?
Ja, korrekt. Also 2019 war natürlich noch ein bisschen eine andere Zeit für Podcasts, aber auf der Homepage von Radio RST, wenn man Münsterland-Morde dort sucht, dann wird man auch fündig bis heute.
Und auch heute lohnt sich das noch, denn wie wir gerade gelernt haben, die Faktenlage ist leider nach wie vor dieselbe. Vielen, vielen Dank, Kathi, dass du dabei warst, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen, an deinen Recherchen.
Ja, sehr gerne. Nach all den Jahren doch auch nochmal, ja, wie soll ich sagen, interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber wichtig, darüber gesprochen zu haben.
Unbedingt. Und wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Dann gibt's die nächste Folge, Tatsache über Menschen und Morde. Und wenn ihr gerne irgendetwas loswerden möchtet, Gedanken zu diesem Fall oder irgendwelche Anregungen habt, dann meldet euch gerne über Instagram bei uns, Tatsache True Crime Podcast, da findet ihr uns. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben und nochmal an Kathi. Macht's gut, bis bald.